ARD.
Wir sind auf dem riesigen Gelände des Coachella Festivals in der kalifornischen Wüste. Es ist das Jahr 2019. Die Sonne ist schon lange untergegangen. Vor einer der Hauptbühnen drängen sich die Fans. Doch diese Bühne ist leer. Die großen LED-Bildschirme zeigen nur ein Störbild. Die Menge wird unruhig. Billie Eilish steht hinter der Bühne, trägt einen weißen Oversized-Hoodie, weiße Cargo-Shorts und wippt unruhig auf ihren Fußballen auf und ab. Was ist da los, fragt sie. Warum funktionieren die Bildschirme nicht? Jemand aus ihrer Crew kommt auf sie zu, sagt, sie müsse einen Song aus ihrer Setlist streichen. Die Verspätung sei schon zu groß. Billie rollt entnervt mit den Augen. Man sieht ihr die Nervosität an. Dann eine Hand auf ihrer Schulter, eine ruhige Stimme in ihrem Ohr. Falls etwas schief geht, tu einfach so, als wäre alles in Ordnung. Phineas, ihr Bruder.
Willkommen zur Billie Eilish Story, der Podcast über einen der jüngsten und größten Popstars unserer Zeit. Ich bin Gisem Celik, Popkulturexpertin, Podcasterin und einfach gerne Fan von großen Popstars.
Mein Name ist Lea, ich bin Sängerin und riesiger Billie Eilish Fan.
Wir nehmen Billie Eilish, ihre Kunst und ihre Karriere in 6 Folgen ganz genau unter die Lupe.
Und wir würden wohl nicht hier sitzen und diesen Podcast über sie machen, wenn es eine bestimmte Person nicht gegeben hätte.
Phineas?
Phineas, ihren großen Bruder. Deswegen sprechen wir heute über ihn und seine krasse Verbindung mit Billie.
Und wir schauen uns an, wie die beiden seit 10 Jahren einen Hit nach dem anderen gemeinsam produzieren. Ich will wissen, was ist ihr Geheimnis und kann ich etwas davon für mich selber mitnehmen?
Auf geht's!
Die Billie Eilish Story. Folge 3. Phineas und Billies Geschwisterbusiness.
Okay. Phineas Barrett O'Connell ist einer der erfolgreichsten und angesagtesten Musikproduzenten, bei dem die größten Popstars Schlange stehen. Er arbeitet nämlich nicht mehr nur mit seiner Schwester zusammen, sondern auch mit Künstlern wie Drake, Selena Gomez oder Nicki Minaj. Und er war der jüngste Grammy-Preisträger in der Kategorie Producer of the Year. Das war im Jahr 2020, als er gerade mal 22 Jahre alt war.
Das war das Jahr, in dem Billie und er super viele Preise gewonnen haben, oder?
Genau. 5 Grammys für Billie, beziehungsweise für das Geschwisterduo Billie und Phineas und einen für Phineas als Produzenten.
Das ist so krass. Da fragt man sich natürlich sofort, woher kommt dieser Erfolg?
Das wissen die beiden selbst nicht so ganz genau.
We stand up here confused and grateful.
Verwirrt, aber dankbar seien sie. Das sagt Phineas, als Billie und er 2020 den Grammy für das Album des Jahres gewinnen. Aber eigentlich ist das gar nicht so überraschend, dass die beiden da oben stehen, wenn man sich die Geschichte der O'Connell-Geschwister mal genauer anguckt. Alles fängt damit an, dass Phineas seine Schwester Billie Eilish als Talent entdeckt. Das hat er 2020 in der Tonight Show mit Jimmy Fallon erzählt.
I always knew she had like an incredibly beautiful voice, but I didn't want to like force her into child labor. So I just kind of waited until she wanted to.
Ihre Stimme sei schon immer wunderschön gewesen, sagt er. Aber er wollte sie nicht zu Kinderarbeit zwingen und hat deswegen gewartet, bis sie von selbst etwas aufnehmen will.
Was ja immer noch echt früh war. Billie war gerade mal 13, als sie zusammen Ocean Eyes aufgenommen haben. Und darüber haben wir auch schon in der ersten Folge gesprochen.
Und es fängt ja auch alles noch viel früher an. Billie und Phineas wachsen in einem sehr musikalischen Haushalt auf. Phineas wünscht sich mit 3 Jahren sein erstes Schlagzeug, bringt sich mit 11 Klavierspielen bei, singt im Chor und spielt in Bands. Billie schreibt mit 7 ihren ersten Song auf der Ukulele und singt ebenfalls im Chor. Und bei Billie und Phineas kommt noch ein Faktor dazu, der mich rückwirkend schon ein bisschen neidisch macht. In ihrer Familie gab es einfach die Regel, dass die Kinder nicht ins Bett geschickt werden durften, solange sie Musik machten. Dadurch haben die beiden einfach schon früh viel miteinander musiziert, Dinge ausprobiert und auch einfach mal Quatsch gemacht. Und das wird später in dieser Folge übrigens nochmal wichtig.
Ein komplett genialer Schachzug von den Eltern, wenn sie ganz ohne Druck die Musikalität und die Kreativität ihrer Kinder fördern wollen.
Über die Eltern O'Connell sprechen wir in der nächsten Folge auch noch ganz ausführlich, keine Sorge. Phineas fängt aber auf jeden Fall mit 12 Jahren an, seine eigenen Songs zu schreiben und schon damals will er Musiker werden. Davon erzählt Billie im Apple Music Interview mit Zane Lowe im Jahr 2019.
He started when he was like 12 or something and he was so good. Immediately at 12, like Like, I have his notebook that he wrote those first songs in. Like, I read the lyrics sometimes, and it's just, like, shocking to me that he was writing from this place of, like, having been alive for 400 years.
Billy hat also heute noch das Notizbuch, in dem Phineas seine allerersten Lieder geschrieben hat und liest diese Texte heute noch ab und zu durch. Er hätte schon mit 12 oder so geschrieben, als hätte er 400 Jahre Lebenserfahrung. Oh Gott, Gisem, wir haben mit der Folge gerade erst angefangen und ich bin schon ganz gerührt.
Ich finde es auch süß, aber ich gebe jetzt auch mal einen kurzen Reality-Check, weil im gleichen Interview sagt Billy auch, dass Phineas früher voll der Weirdo war und in der Schule wahrscheinlich gemobbt worden wäre, wenn die beiden nicht zu Hause von sehr kreativen Eltern, die zu diesem Zeitpunkt unter anderem als Schauspieler arbeiten, unterrichtet worden wären. Dieses Homeschooling ist in den USA gar nicht so ungewöhnlich. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge aber auch nochmal ausführlicher. Billy sagt aber eben, dass sie in einer normalen Highschool, wo er eine Mobberin gewesen wäre.
Phineas was such a f***ing weirdo. He would have been bullied and I would have been a bully. No, literally. Honestly. 100% I would have been a bully and he would have been bullied.
Okay, das klingt schon mehr nach Geschwistern.
Und Billy war, wie es sich ja auch für eine kleine Schwester gehört, richtig eifersüchtig auf Phineas, weil er als Teenager in Bands gespielt hat und als Schauspieler schon kleine Rollen in ihren Lieblingsserien hatte. Sie hatte irgendwie das Gefühl, alle würden ihn lieber haben als sie. Das erzählt sie Zane Lowe 2019.
I was always really f***ing jealous and they always liked him more than me. So I, no, it's so true, Phineas. No, it literally is and it's fine that it is because here I am. I'm good.
Phineas widerspricht ihr im Interview, aber sie beharrt darauf, sagt aber auch, dass es für sie ja doch ganz gut ausgegangen ist.
Ja, und bis auf diese Eifersüchteleien haben die beiden sich auch immer gut verstanden. In Interviews erzählen beide immer wieder, dass es wohl daran lag, dass sie zu Hause unterrichtet wurden und deswegen ja auch so viel Zeit miteinander verbracht haben. Was mich in den Recherchen zu diesem Podcast aber echt überrascht hat, ist, dass Phineas am Anfang der Zusammenarbeit mit Billy richtig krasse Selbstzweifel hatte. Darüber spricht er in der Radiosendung Fresh Air im Jahr 2024.
To me, I had enough self-doubt and enough, you know, imposter syndrome that if anyone had said you're not very good, I would have been like, correct, I agree. You know, let me stop doing this now. And it really took people like Billy and people like my friend Frank to be like, no, you're better than you think you are, to kind of give me the confidence that I needed.
Wenn damals jemand gesagt hätte, das ist nicht gut, was du machst, hätte Phineas wohl aufgehört, sagt er. Aber er und ja auch wir hatten Glück und seine Freunde und Billy haben ihm einfach immer wieder gesagt, wie gut sie finden, was er macht. Und ich finde das auch gar nicht so selbstverständlich, dass man sich als Geschwister im Teenageralter gegenseitig so unterstützt und sich jetzt nicht übereinander lustig macht zum Beispiel.
Ja, also danke an diese FreundInnen und seine kleine Schwester fürs Anfeuern. Und ich meine, er war 17, als Ocean Eyes rauskam, oder? Das wäre doch auch irgendwie total verrückt, wenn er damals gesagt hätte, ich weiß genau, was ich tue, vertrau mir.
Aber er hatte genau null Zweifel, was Billys Talent anging.
I don't know how much Billy doubted what I felt like I saw in her, but I definitely always was like, she's so unbelievably talented. And I would say like super kind of cocky, outrageous things to her without much irony. Mm-hmm. Like I remember before we started making music being like, yeah, let's make you like a superstar.
Zane Lowe erzählt er 2019, dass er damals unironisch völlig größenwahnsinnige Dinge zu Billy gesagt hat. Sowas wie, lass uns aus dir einen Superstar machen. Und die Beziehung der beiden spielt ja auch in ihrer Musik eine Rolle. Erinnerst du dich, dass wir in der zweiten Folge über den Song Everything I Wanted gesprochen haben?
Da ging es inhaltlich um Suizidgedanken und Depressionen.
Genau, aber nicht nur. Und auch das haben wir in der Folge schon angerissen. Es ist auch eine Ode von Billy an ihren Bruder. Wenn man das offizielle Video zu dem Song anguckt, kommt zunächst eine Einblendung, weiße Schrift auf grünem Grund und übersetzt steht da: Phineas ist mein Bruder und bester Freund. Egal was passiert, wir werden immer füreinander da sein. Lass uns noch mal reinhören. In dem Song klingt es ja auch so, als wäre es vor allem Billy, die Phineas braucht. Aber ich glaube, die beiden brauchen sich schon sehr stark gegenseitig. Das sagt Phineas darüber in der Sechs-Hang-Show 2019.
And the song, in many ways, was us kind of talking about each other and about, like, carrying each other through this tumultuous period of our lives.
Der Song sei also quasi ein Dialog zwischen den beiden, wo sie sich gegenseitig versichern, sich durch stürmische Zeiten zu tragen. Ach, das klingt so schön nach einer liebevollen Geschwisterbeziehung. Und jetzt verstehe ich auch viel besser, warum die beiden gemeinsam so wahnsinnig verletzliche und intime Lieder schreiben können, weil sie sich einfach zu 110% vertrauen.
Auch wie die Songs entstehen, ist ja super intim, ne? Also das erste Album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, wurde ja fast komplett im Kinderzimmer von Phineas geschrieben. Und genau diese Intimität transportiert sich ja total. Das sieht auch unser Experte für Popkultur, Professor Jörn Glasenapp, so.
Sie arbeiten zu zweit und in einem natürlich auch sehr gesicherten, wenn man immer sagt Safe Space, aber natürlich, Bruder, Schwester, natürlich, die streiten sich womöglich mal, aber, Billie Eilish sagt das selber im Interview, man streitet sich nie aufs Blut, das sozusagen das Arbeitsverhältnis zerbricht, weil man ja geschwisterlich verbunden ist.
Und wenn man sich gut versteht, macht es einfach auch total viel Spaß, mit der eigenen Schwester zu arbeiten. Das mache ich ja tatsächlich auch. Also ich habe eine große Schwester und wir sind ganz, ganz eng. Das ist der wichtigste Mensch beim Leben. Und wir haben schon immer ganz, ganz eng auch zusammengearbeitet, aber auch waren immer schon beste Freundinnen im Prinzip. Es gab eigentlich keine Phase in meinem Leben, wo wir uns nicht gut verstanden haben. In meiner Musik spielt sie eine ganz wichtige Rolle, weil sie ganz viel die visuelle Welt übernimmt und mit mir zusammen kreiert. Also sie ist freie Künstlerin und Malerin und sie hat auf jeden Fall das Talent für das Visuelle bekommen und ich für die Musik. Und das ist mega schön, weil wir ganz, ganz viel schon zusammen gearbeitet haben. Sie hat ganz lange mein Styling gemacht, aber auch bei meinen Artworks so das kreative Visuelle mitgestaltet und ist bei meinen Musikvideodrehs teilweise dabei. Und so, das ist mega schön. Ich liebe es, mit meiner Schwester zu arbeiten, weil das ist der Mensch, der mich am allerbesten kennt. Sie weiß immer genau, was ich gerade fühle oder denke. Das ist total verrückt.
Und du kannst ja wahrscheinlich auch total ungefiltert sagen, wie es dir geht, was du denkst, was deine Wünsche sind. Das könnte man ja vielleicht mit anderen Leuten ja in ihrer Position gar nicht machen.
Und deswegen finde ich das so schön mit Billy und Phineas, dass man so richtig merkt, wie eng die beiden miteinander sind.
Ja, weil die haben ja auch eine ganz andere Basis miteinander, als Billy das jetzt vielleicht mit einem Producer hätte, den sie gerade erst kennengelernt hat oder erst seit einem Jahr kennt. Und das sagt Phineas auch über kreative Streitigkeiten in der Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live im Jahr 2023.
If we both disagree passionately, like we make our arguments and then usually one person dies on the hill. One person can't let go of it and the other one lets go of it. And that's really how we do it. And usually like the other one sees the light. The other one's like, oh, you were right about that idea. Like I feel like we've both done that a lot.
Yeah, we have.
Irgendwann gibt einer nach und sieht dann im Nachhinein eigentlich immer ein, dass der andere den richtigen Instinkt hatte. Und die Musik, die durch diese Diskussion entsteht, bestätigt das ja auch. Da können wir auch gerne einmal tiefer eintauchen, wie Billy und Phineas zusammenarbeiten. Und das ist ja, glaube ich, auch voll dein Themengebiet, oder?
Ja, total. Ich freue mich total darauf.
Dann let's go.
Okay.
Dafür müssen wir uns erst einmal nochmal erinnern, was die Musik von Billy eigentlich so besonders macht. Jörn Glasenapp bringt das gut auf den Punkt, finde ich.
Und immer seitdem ich sie höre, fällt mir eigentlich immer auf, dass sie auf eine sehr eigenwillige und brillante Art Eingängigkeit auf der einen Seite und Edginess auf der anderen Seite kombiniert. Also die Songs haben irgendwie Pop-Appeal, aber gleichzeitig so eine, ja, Schrägheit und Edginess, die dann doch irgendwie sie sehr weit dann löst von typischem Mainstream-Pop, den ich hiermit gar nicht abwerten möchte. Das ist ein Punkt, den ich noch immer nennen würde, ist diese stete Offenheit für irgendwie Ungewohntes. Also man kann sich bei ihr eigentlich nie so recht sicher sein, was in Songs passiert. Das ist insbesondere auf der Soundebene, aber auch auf der Strukturebene. Also so strukturelle Muster, wie wir zum Beispiel bei Taylor Swift so immer wieder finden, A, B, A, B, C, B und so weiter, auch gar nicht abwerten. Ist eine große Kunst, wenn man das groß macht. Das verweigert Billie Eilish ziemlich stark und ich finde es generell ziemlich bemerkenswert, dass sie damit so einen enormen Erfolg hat.
Also Billie macht ja schon Popmusik, aber Jörn Glasenapp hat schon recht, wenn er sagt, ihre Musik ist mitunter sperrig. Er meint damit zum Beispiel unregelmäßige Songstrukturen, abrupte Stimmungswechsel oder den Einsatz von experimentellen Sounds. Den letzten Punkt besprechen wir gleich noch ausführlicher.
Eine sperrige Musik, die aber so starken Mainstream-Erfolg hat, ist ja aber auch nichts, was zufällig entsteht, oder?
Nee, da geht tatsächlich unfassbar viel Arbeit rein.
Die sind auch detailverliebt. Und das hört man den Songs auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nicht so an, vielleicht auch noch nicht mal aufs zweite, aber dann, wenn man genauer hinhört, dann merkt man, wow, mein Gott, ist das detailliert gemacht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sie auszeichnet.
Um das zu verstehen, gucken wir uns mal einen ihrer größten Hits an.
Ich liebe diesen Song, Bad Guy.
Genau, Bad Guy. War auf ihrem Debütalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Und obwohl auf dem Album auch viele eher schwere Songs sind, die sich mit Depressionen beschäftigen, ist Bad Guy von der Stimmung einfach komplett was anderes.
Well, objectively, Bad Guy is like the stupidest song in the world. But it's really good. It's good. Oh my God, don't gasp. But it's just like, you have to understand. You have to have like humor in it. Like that song, I'm trolling.
Für den Song braucht man auf jeden Fall Humor, sagt Billy bei einem Talkshow-Auftritt bei Jimmy Kimmel im Jahr 2023.
Sie singt ja über einen Typ, der sich nach außen immer hart und cool gibt, obwohl er das eigentlich gar nicht ist. Und sie sagt sinngemäß, wenn du glaubst, dass du so tough bist, dann bin ich auch böse. Ein Bad Guy, was sie im echten Leben auch nicht unbedingt ist.
Ja, stimmt. Lass uns mal reinhören. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Also alleine der Text und wie sie es singt, trieft ja vor Ironie. Erst nimmt sie einen Typen aufs Korn. Sowas wie, also du bist so ein harter Typ, magst es immer rough, kannst nicht genug kriegen und dann sich selbst. Da sagt sie, ich bin eine von den Bösen, eine, die deine Mama traurig macht, deine Freundin wütend, eine, die deinen Vater verführen könnte. Und neben dem Text gibt es auch im Song selbst Momente, die irgendwie witzig sind, wo man beim genauen Hinhören denkt, bitte was?
Zum Beispiel dieses eine Lachen.
Ja, genau. Billy hätte während der Aufnahme einfach über etwas lachen müssen und dann haben Phineas und Billy gemeinsam beschlossen, das drin zu lassen. Künstlerisch bearbeitet natürlich und solche Zufallsfunde passieren den beiden häufiger. In Bad Guy gibt es doch auch dieses eine Summen von Billy am Anfang.
Also das klingt, als würde es einfach organisch zu dem Song gehören.
War aber überhaupt nicht geplant. Billy hat so vor sich hingesummt, um die richtige Tonlage zu finden und hatte dann die Idee, es drin zu lassen. Und hier unterscheiden sich Billy und Phineas in ihren Ansätzen. Billy hat gesagt, lass uns das einfach so mit reinnehmen. Und Phineas hat dann entgegnet, wir nehmen das mit rein, aber dann machen wir es richtig. Erklärt er auch im Interview mit dem Musikmagazin Rolling Stone 2019.
Oftentimes Billy will be like, no, leave that in. And I go like, if we're going to put that in, let's actually work on it. You know what I mean? Mm-hmm. And so this humming, even though it sounds very lazy, we tracked knowing it was going to be the humming in it.
Ich finde dieses Summen, was wir im Song hören, das klingt eher so, als sei es nebenbei entstanden. Aber die haben sich genau überlegt, wie das Summen auf dem Track klingen sollte und dann daran gearbeitet. Klingt auch nach Perfektionisten.
Er ist ein absoluter Perfektionist und er ist auch jemand, der Billys wilde Ideen gern annimmt, aber dann ganz geordnet umsetzt. Und jemand, der sich häufig auch zu viele Gedanken macht.
The sort of greatest challenge of that song was not overthinking it. I did overthink it and then just had to remove everything I overthought about it.
Das sagt Phineas in einem Video für das Online-Musikmagazin Pitchfork 2020 über die Entstehung von Bad Guy. Die größte Herausforderung sei gewesen, den Song nicht zu zerdenken. Dann hat er ihn aber zerdacht und musste alles, worüber er zu viel nachgedacht hat, wieder entfernen. Phineas ist auch definitiv der analytischere der beiden. Er hat 2023 in einem Vanity Fair Video mal erklärt, wie er an das Produzieren rangeht.
I think of sound in a very physical way. I think that sound has a weight to it. And I think that a perfect production is like a perfectly balanced set of scales. I'm just trying to keep the equilibrium. And I feel like generally I can feel innately when something is tipping the scale and sort of ruining the balance of everything. And it is all sort of like placing things really delicately and making sure that it holds. And then if it holds, maybe adding something else.
Für ihn ist Musik etwas Physisches. Jeder Ton hat ein bestimmtes Gewicht. Und in einer perfekten Produktion muss am Ende alles ausbalanciert sein, also sich die Waage halten. Jörn Glasenapp sieht da eine Art Arbeitsaufteilung.
Billy ist eher dafür zuständig, das Ganze so ein bisschen durcheinander zu würfeln, auf eine, ich sag mal, Antistruktur zu bringen, die aber dann trotzdem funktioniert.
Die Schrägheit wieder.
Genau, die Schrägheit. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Billy eine ähnliche Perfektionistin ist wie ihr Bruder, nämlich wenn es um die Texte und das Singen geht. Gucken wir uns mal eine Stelle in Bad Guy als Beispiel an. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Phineas und sie reden darüber im Rolling Stone Interview in 2019.
Like, do you hear how exact every single letter is? Like, white shirt.
This is also after like a day of her beating herself up over it.
Yeah, I'm
like
very,
listening to it and going like, I didn't sing the word white right.
Billy ist mega stolz, wie genau die Aussprache sitzt und Phineas gibt uns Einblicke hinter die Kulissen. Einen Tag hat das gedauert, bis Billy mit dieser Zeile zufrieden war. Wieder und wieder hat sie das Wort white, also weiß, gesungen, bis es exakt so klang, wie sie es haben wollte.
Ich finde das so krass, weil ich kenne das auch aus Videoaufnahmen. Und wenn man immer wieder dasselbe Wort sagt, dann verliert es einfach irgendwann komplett an Bedeutung. Und das macht mich auch wahnsinnig. Also zum Beispiel das Wort Hamster. Hamster, 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 Hamster. Also es
ist... Ja, absolut. Ich kenne das auch total. Ich meine, der Druck bei Aufnahmen, die richtige Silbe zu treffen und so weiter, ist natürlich da. Aber letztendlich ist ja das Aufnehmen auch wie so eine riesige Spielwiese. Du bist ja nicht live. Das ist ja das Gegenteil vom Konzert. Du stehst im Studio, kannst meinetwegen 500 Takes machen, wenn du willst. Also danach die Takes auswählen ist natürlich Horror, kann ich dir sagen.
Oh Gott.
Schlimm. Es dauert so lange. Aber ich mache meistens so pro Song, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Takes, nicht mehr. Und suche dann aus den 15 Takes was aus. Aber es ist schon natürlich, man will, dass es einfach gut wird. Weil ich meine, so eine Aufnahme bleibt ja auch für immer. Es ist nicht wie bei einem Live-Konzert, wenn du mal einen Verhaspler hast oder ein Wort vergisst oder so. Dann ist das halt einfach so. Das ist auch nicht so schlimm. Aber auf dem Album möchte man ja, dass es gut klingt.
Aber beim 14., 15. Mal wird es ja auch eigentlich nicht besser, oder?
Weißt du, was verrückt ist? Bei mir ist es ganz, ganz oft der erste Take, den wir dann nehmen.
Ja.
So oft. Es ist komplett verrückt.
Ja.
Du versuchst, du machst es einmal und es ist richtig gut und dann versuchst du, das nochmal zu kopieren und es wird immer schlechter.
Wundert mich wirklich eigentlich gar nicht, weil man zerdenkt es dann halt total.
Es gibt noch ein Beispiel bei Billy, wo man den Perfektionismus sehr, sehr gut sieht. Da geht es um das Da bei Bad Guy.
Da.
Die beste Stelle des Songs.
Das war so ein Fall, sie wollte ja unbedingt sicher gehen, dass die Menschen das Lied nicht so ernst nehmen, erzählt sie im Rolling Stone Interview 2019.
Da.
Da.
Keep them coming.
It's like, the song is so not, like, it should not be taken seriously. So I had to add a little stupiosity.
Yeah, you...
Und Phineas hat mitgezählt.
You wanna know how many takes of da you did? Hm? 34.
34 das, bis diese eine Silbe für Billy zufriedenstellend war. Ich find's krass.
Und während Billy sich mit jeder einzelnen Silbe beschäftigt, ist Phineas der absolute Sound-Nerd. Er hat den Anspruch, jeden Song zu etwas Besonderem zu machen und dafür muss und will er sich als Produzent von der Masse abheben.
Computers and everything have gotten so much cheaper and more accessible. I feel like a lot of music producers have like the same toolbox. And I think like to me as a producer, like I always want something to set my stuff apart. And so I'll walk around with, just an iPhone will work, but sometimes I'll bring like a little mobile recorder. And I'll just like, if I hear an interesting sound, I'll just record it. And then later I'll listen through and I'll go like, I wonder how I can use that.
Jeder hätte inzwischen das gleiche Equipment zu Hause, sagt er. Deswegen geht er raus. Und wenn er unterwegs ist, hat er immer einen kleinen Rekorder dabei, um ungewöhnliche Sounds aufzunehmen, erzählt er dem NBC Tonight Show Host Jimmy Fallon im Jahr 2020.
Und was nimmt er damit so auf?
Naja, zum Beispiel Fußgängerampeln in Australien, erzählt er im gleichen Interview.
When you're on a street corner in Australia, you press the button and then when the walk sign turns on, you hear this like rhythmic sound that I love and that Billy loved, and so we recorded it and it sounds like this. It's got a groove.
Hör mal auf dieses schnelle Klicken hier in Bad Guy.
Ja,
Das ist eine Fußgängerampel in Australien. Wie kreativ ist das denn bitte?
Und eine Anekdote dazu noch, die zeigt, woher dieses musikalische Gehör kommt. Nachdem Billys Debütalbum schon draußen war und damit auch Bad Guy, ist die ganze Familie zusammen nach Australien geflogen. Und da blitzt auch nochmal die musikalische Ader der Eltern auf. Phineas steht mit seinem Vater an einer Kreuzung und als die Fußgängerampel auf grün schaltet, sagt sein Vater: "Hörst du das? Wie cool ist dieser Sound?" Und Phineas hat ihm dann in dem Moment Bad Guy nochmal vorgespielt und sein Vater so: "Ah."
Ey, wie du sagst, ne, da scheint was in den Genen zu liegen.
Es gibt ja noch viel mehr Alltagsgeräusche auf Billys Songs zu entdecken. Streichhölzer als Ersatz für die Snare Drum auf dem Song Watch. Ein Zahnarztbohrer.
Oh, bitte nicht.
Da müssen wir jetzt durch.
Okay.
Also, Phineas hat Billy angesteckt mit seinem Ohr für die Alltagssounds, sagt er im Jimmy Fallon Interview 2020. Und es gab eine Phase, wo Billy öfter zum Zahnarzt musste und irgendwann einfach mal auf Aufnehmen drückt. Eine Triggerwarnung an alle mit Zahnarztphobie, überspringt vielleicht die nächsten 30 Sekunden.
She came home from one of those appointments and was like, I recorded it.
So here's the sound that Billy recorded. This is the drill.
And I was like, great. And we put it right in Bury a Friend.
Sie haben es in Bury a Friend benutzt. Hier.
Boah, wie fies. Noch fieser, wenn man weiß, dass es einfach echt ist. Ich habe Gänsehaut, aber irgendwie nicht die gute.
Verstehe ich. Okay, dann fasse ich hier einmal kurz zusammen. Dass die Songs von Billy so schräg sind, wie Glasenapp sagt, so ungewöhnlich und kreativ, das liegt daran, dass Phineas und Billy einfach sehr experimentierfreudig und verspielt sind. Sie haben, seit sie klein waren, zusammen Musik gemacht, damit immer viel ausprobiert und sie haben so eine enge Beziehung miteinander, dass ihnen kein Vorschlag je peinlich ist.
Und sie haben offensichtlich Talent. Beide haben einfach ein sehr gutes Ohr für Sounds.
Absolut. Und sie arbeiten hart. 34 Mal da sagen, Geräusche in der ganzen Welt aufnehmen, um sie dann an genau die richtige Stelle zu setzen, Songs immer und immer wieder zu bearbeiten, das dauert. Und wenn die Lieder dann fertig sind, dann feiern sie sich selbst. Das verraten die beiden im Interview mit Talkmaster David Letterman auf Netflix im Jahr 2022.
When we leave here and we've made a song and we've exported it and we have it on our, we can play it in our cars. We listen to it ad nauseam. Mm-hmm. We listen to it a ton.
We overplay it for weeks.
Because it's so satisfying.
Also, wenn ein Song endlich fertig ist, dann hören sie den wochenlang auf Repeat, weil es so ein gutes Gefühl ist. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sympathisch ich das finde. Also es gibt ja super viele KünstlerInnen, die sich nicht trauen, so groß rauszugehen und zu sagen, hallo, ich habe Musik gemacht und ich liebe sie, bitte hört sie an. Dabei sollte man doch genau dieses Gefühl seiner Kunst gegenüber haben, oder? Also das würde ich zumindest von außen denken. Wie ist das bei dir?
Also wenn ich gerade im Studio war und einen neuen Song geschrieben habe, dann höre ich den so viel, weil dann freut man sich so sehr, dass man gerade irgendwie was Neues erschaffen hat und das mit nach Hause nehmen darf. Es ist so ein richtiges Geschenk.
Oh, wie schön.
Aber ich merke auch ganz doll, lustigerweise, ob ein Song gut ist oder nicht. Je mehr ich den höre, desto mehr weiß ich, dass er gut ist. Aber wenn ich ihn schreibe und dann nicht unbedingt so viel höre, dann denke ich, okay, ich glaube, da muss ich nochmal ran.
Ja,
dann ist er noch nicht da, weißt du?
Ja, voll, weil du musst ihn dann nachher ja auch die ganze Zeit performen. Also wäre es ja eigentlich gut, wenn du deine eigenen Songs richtig cool findest.
Und es ist auch ein ganz anderes Gefühl, ob der Song geschrieben ist, aber noch nicht veröffentlicht oder ob er veröffentlicht ist.
Warum?
Ich höre meine Songs viel, viel mehr, wenn sie noch nicht veröffentlicht sind. Und sobald sie draußen sind, ändert sich irgendwie was und ich höre die dann weniger.
Ist das, weil du das Gefühl hast, dass es dann nicht mehr deins ist?
Vielleicht ist es dann nicht mehr mein kleines Geheimnis. Lass uns mal genauer angucken, wie die beiden ihre Musik und Texte schreiben.
Und da reden die beiden ja super oft in Interviews drüber. Und man merkt, finde ich, auch richtig, dass das ihr Lieblingsthema ist.
Total. Und das ist heute unser Glück. Es gibt auf jeden Fall eine Art Arbeitsteilung oder zumindest gab es die am Anfang ihrer Karriere. Phineas war für das Produzieren zuständig, Billy hat Ideen für die Melodie und die Texte schreiben sie gemeinsam. Das sagt Phineas 2024 in der NPR-Radiosendung Fresh Air.
I would say the way that we most commonly work is I sit down with a guitar or I sit down at a piano and I play chords and Billy sings melodies and we come up with lyrics and melodies together over top of chords.
Also spielt ein paar Akkorde und dann schauen sie, welche Melodien und Texte ihnen einfallen. Wie sieht der Prozess dann zum Beispiel bei dir aus?
Ganz unterschiedlich. Jeder Song will irgendwie was anderes. Manchmal starte ich komplett auch am Klavier und spiele Akkorde. Manchmal ist irgendein Wort einfach da so und erzählt eine Geschichte. Manchmal habe ich gerade was erlebt, was unbedingt raus will und ich schreibe erstmal nur den Text. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich und ich liebe es einfach, in einem ganz kleinen Team zu arbeiten, meistens so mit zwei oder drei anderen, sodass man sich austauschen kann, dass du nicht alleine im Raum bist, so wie die beiden ja auch sich so die Bälle hin und her spielen.
Ja, voll. Wobei Billy ja zumindest am Anfang ihrer Karriere eigentlich gar nicht so gern Songs geschrieben hat, oder? Also ich erinnere mich an eine Stelle in der Apple TV Plus Doku, The World's a Little Blurry aus dem Jahr 2021.
I hate writing songs and I've always hated it every single time I've written a song that I actually like. I've hated the process.
I hear that you hate songwriting.
And really, it really tortures me.
But what?
Especially with you, because you're so good at it.
Nicht so gerne ist vielleicht etwas untertrieben sogar. Billy sagt in der Doku, dass sie Songs schreiben hasst, also den Prozess, vor allem, weil Phineas so gut darin ist.
Ich glaube, ich kann das eigentlich nachvollziehen, weil wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, bei dem man ja das Gefühl hat, der oder die andere ist so viel besser als man selbst, egal ob jetzt objektiv, dass die Wahrheit ist oder nicht, dann kann das ja schon auch einschüchtern. Vor allem, wenn man einfach selbst Teenagerin ist.
Umso stärker, dass sie sich trotzdem immer wieder mit ihm hinsetzt, um das nächste Lied zu schreiben. Dass das aber auch Phineas nicht immer leicht fällt, sieht man daran, dass Billy und er gemeinsam nach dem zweiten Album Happier Than Ever in eine kleine Kreativkrise fallen. Albtraum eines jeden Künstlers oder Künstlerin, das ist wirklich ein krasses Gefühl.
Hattest du das schon mal?
Ja, ich habe das immer wieder. Zum Glück nicht so auf so ganz, ganz viele Monate, aber es gibt immer wieder Zeiten, wo ich denke, oh Gott, über was soll ich denn noch erzählen gerade? Ich habe gerade nichts zu erzählen. Und dann kommen aber immer doch irgendwo wieder Gefühle und Erfahrungen, über die man schreiben kann. Aber es gibt schon Zeiten, wo ich denke, ich weiß gerade einfach irgendwie nicht, was ich sagen soll. Und dann ist es aber, glaube ich, auch total wichtig, das zu akzeptieren und nicht zu sagen, ich muss jetzt aber, es muss jetzt was kommen, sondern dass man einfach sagt, hey, ich gebe mir jetzt einfach Zeit, mal nichts zu sagen. So,
ja.
Und auch so zu denken, ich freue mich über das, was ich schon gesagt habe, auch das zu wertschätzen. Weil ich finde, das vergessen wir auch oft, was wir alles schon gemacht haben und immer nur gucken, was noch kommen muss oder soll oder weißt du?
Ja, so. Finde ich voll relatable. Auch jetzt nicht nur im Künstlerkontext, sondern allgemein.
Absolut. Zurück zu Billy. Billy denkt schon, das war's. Wir werden nie wieder etwas schreiben. Und dann bekommt sie Anfang 2023 eine SMS von Greta Gerwig,
der Regisseurin des Barbie-Films.
Greta fragt Billy, ob sie einen Song zum Film beisteuern will und lädt sie zusammen mit Phineas ein, sich exklusiv erste Ausschnitte anzusehen. Und das ist die Inspiration, die sie brauchen. Phineas setzt sich ans Klavier, fängt an zu spielen und die ersten Textzeilen fallen aus den beiden nur so heraus. Es gibt sogar kurze Originalaufnahmen. Billy sitzt da auf einem senffarbenen Sofa mit einem Mikro in der Hand und man hört das Klavier im Hintergrund. Eine halbe Stunde hätten sie gebraucht, um die ersten beiden Strophen zu schreiben, erzählen sie.
Inzwischen mit einem Oscar ausgezeichnete Strophen. Lass uns mal bitte kurz reinhören.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for?
Das ist doch krass, dass sie so einen Song mal eben in einer halben Stunde aus dem Ärmel schütteln, wenn sie doch gerade noch dachten, sie können nichts mehr.
Für Billy ist das genauso schwer zu glauben, erzählt sie Zane Lowe im Interview für Apple Music im Jahr 2023.
You can imagine my thoughts of doubt. Like, oh, I can't do this anymore. And Barbie and Greta just like pulled it out of me.
Wir haben es also Barbie zu verdanken, dass Billy und Phineas ihre Kreativität wiedergefunden haben.
In gewisser Weise schon, weil es eben ein Perspektivwechsel war. Billy hat nicht mehr die ganze Zeit überlegt, was sie jetzt schreiben könnte, worüber sie singen könnte, sondern hat einen Song für Barbie geschrieben. Also sie hat gedacht, sie hat einen Song für Barbie geschrieben. Als sie sich den Song nach ein paar Tagen wieder anhört, merkt sie, eigentlich war es doch ihre Perspektive. Jede einzelne Zeile hätte ihre eigenen Gefühle wiedergespiegelt, sagt sie im gleichen Interview mit Zane Lowe für Apple Music im Jahr 2023.
I find it really hard to write about my exact feelings in my life. And so What Was I Made For would never have ever been written, even though it is. Every single lyric is exactly how I feel. Exactly how I feel. Every lyric, exactly how I feel. You hear me? Or you look at my mouth. It's exactly how I feel. It's about my life.
Sie sagt über den Songschreibprozess, dass es Phineas und ihr total hilft, eine Aufgabe gestellt zu kriegen. Vielleicht genau wegen dieses Perspektivwechsels.
Du hast damit ja eigentlich auch Erfahrung, ne? Weil du hast auch einen Song für den Film Paddington in Peru geschrieben. Ist dir das dann leichter oder schwerer gefallen, als jetzt einen Song für dich zu schreiben? Macht das überhaupt einen Unterschied?
Es war richtig erfrischend, muss ich ehrlich sagen. Einfach mal nicht zu denken, was empfinde ich gerade, sondern was empfindet dieser kleine süße Bär?
Oh.
Es war richtig schön, ehrlich gesagt. Also es hat so Spaß gemacht. Ich habe mir auch Ausschnitte aus dem Film schon angeschaut und es war richtig, richtig cool, mal alles, was ich fühle und so hinter mir zu lassen für den einen Song. Und habe dann aber auch gemerkt, wie bei Billy im Prinzip, als ich den Song geschrieben habe, da ist auch so viel von mir selber drin. Das ist irgendwie so schön, das vermischt sich dann so. Aber du kriegst wirklich nochmal eine ganz neue Perspektive und einen neuen Ansatz. Wir waren ja aber bei What Was I Made For? Und daran kann man noch ein Merkmal von vielen ihrer Songs erkennen. Dieses Gehauchte, ganz nah am Mikro singen. In diesem Fall ging es auch gar nicht anders, sagt Billy 2023 in einem Video für Vanity Fair.
There's so many ways I could have sung it, but none of it worked the way that this kind of heartbroken, almost like you were just crying and now you're singing delivery was. And it was the hardest choice of all of the choices I could have made.
Es sollte so klingen, als hätte sie Liebeskummer und würde singen, nachdem sie gerade geweint hat, mit einer etwas brüchigen Stimme noch. Und sie sagt auch, dass es die härteste Entscheidung war, so zu singen, weil es eben total anstrengend ist. Aber der Song es einfach so wollte. Und ich finde wirklich, man merkt das auch in dem Lied.
Und das ist auch ein Stilmittel, das für Nähe sorgt, hat uns die Musikwissenschaftlerin Julia Heimerdinger erklärt.
Billie Eilishs Musik zeichnet sich durch ihren speziellen Gesangsstil aus. Das ist wohl ein Punkt. Diese Flüsterstimme, diese extrem leise, diese sehr nah mikrofonierte Stimme ist wahnsinnig intim. Und die Kombination mit sehr ausgebuffter Soundproduktion, finde ich, funktioniert einfach sehr gut in die Richtung.
Billie Eilish hat das nicht erfunden, aber bei ihr funktioniert das besonders gut.
Ich möchte aber sagen, dass auch dieses Close-Miking, dieses intime Singen auch nicht ganz neu ist. Chet Baker Sings ist eine Platte von 1954, in der man auch das Gefühl hat, wenn man Kopfhörer trägt, dass er einem direkt ins Ohr haucht.
Your looks are laughable.
Aber Billie Eilish pointiert das irgendwie nochmal mit ihrer speziellen Stimme. Vielleicht auch, weil sie eine junge Frau ist. Das ist auch nochmal natürlich eine andere Figur als ein 30-jähriger Jazz-Trompeter.
Es funktioniert ja nicht nur wegen Billies ganz intime Art des Vortrags, dem Flüstern, so gut, sondern auch, weil ihre Texte ja dann auch noch wirklich sehr, sehr verletzlich sind.
Das ist auch definitiv das Ziel von Billy und Phineas, also über die Texte eine Nähe herzustellen. Selbsthass und Unsicherheiten kennen bestimmt viele HörerInnen ebenfalls, auch wenn man sich nicht traut, offen darüber zu reden. Dann können solche Lieder einfach wirklich helfen, zu spüren, dass man nicht alleine ist. Und darüber hat Phineas im Interview mit Zane Lowe für Apple Music schon 2019 geredet.
I think if there's anything that I'm proud of to have done on a broader scale with the music that Billy and I have made, it's to not shy away from like songs about self-loathing and insecurities and frustration and that anyone would empathize with those to me is like, yeah, because we feel that way for sure. you know. I think that's that's when you've like achieved something in music, is when you've supplied empathy for people.
Man hat dann etwas erreicht, wenn man Menschen mit Gefühl entgegenbringt.
Was bei Billy aber das Besondere ist, dass jeder in Billys Musik das reininterpretieren kann, was er oder sie gerade braucht.
Es gibt ja auch andere KünstlerInnen, wie zum Beispiel Taylor Swift, die buchstabieren das ja schon oft sehr aus, um wen oder was es in einem Song geht. Und falls ihr dazu mehr erfahren möchtet, dann hört nach dieser Folge in den Podcast die Taylor Swift Story rein. Aber jetzt reden wir erstmal über Billy.
Billy sagt dagegen in einem Interview mit Face Culture im Jahr 2018, dass sie selbst natürlich weiß, worum es in ihren Songs geht, aber nicht will, dass die HörerInnen das auch wissen. Dadurch hätten die nämlich die Möglichkeit, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.
I definitely have an opinion in what I wrote the song about and what I think the song is about for me, but I don't necessarily want you to know that because I want to leave the doors open for people to just think what they want to think.
Und das ist definitiv auch ein Weg, Nähe herzustellen. Menschen deine Wörter anzuvertrauen und zu sagen, hier, mach daraus, was du gerade brauchst. Und egal, was du gerade fühlst, du bist nicht alleine.
Wie persönlich bist du bei deiner Musik?
Ich bin tatsächlich sehr persönlich bei meiner Musik. Also ich schütte schon mein Herz sehr aus. Aber ich merke einfach, dass mir das gut tut, dass ich das auch so brauche und dass die Menschen das auch brauchen. Und auch wenn du dich natürlich dadurch total angreifbar machst, ist es mir wichtiger, es zu machen, als es dann nicht zu machen.
Ich habe aber auch das Gefühl aus Fanperspektive, dass man das immer raushört, wenn Künstler und Künstlerinnen wirklich ehrlich sind und aus ihrer Perspektive erzählen. Und ich fühle mich auch von dieser Art von Songwriting am meisten angezogen.
Und ich finde es auch so schön, dass man einfach Gefühlen Platz gibt, dass man die nicht verheimlicht, nicht versteckt oder nicht Angst davor hat. Und ich hoffe, dass das auch so ein bisschen den Menschen zeigt, dass man Gefühle zeigen darf. Und für mich gibt es in Sachen Songwriting noch einen ganz großen Aha-Moment aus dem Zane Lowe Interview mit Phineas für Apple Music 2024.
I think if you can be funny, you can be so much more serious.
Wer witzig ist, kann sehr viel ernster werden, aber was meint er damit?
Also er sagt im weiteren Verlauf des Interviews, wenn er immer super ernst ist, wie sollen die ZuhörerInnen wissen, was ihm wirklich am Herzen liegt? Es gibt dann ja gar keinen Vergleich. Vielleicht hilft dieses eine Bild, wenn alles nur schwarz ist, weißt du gar nicht, wie dunkel es ist. Aber wenn hier und da eine Farbe aufleuchtet, kann man im Kontrast erst die Tiefe des Schwarzes so richtig sehen. Wenn man also zwischendurch mal mit sowas wie Bad Guy die Stimmung lockert, dann kann man viel stärkere Akzente setzen.
Okay, das ergibt Sinn. Und es ist auch eigentlich die perfekte Überleitung, weil ich würde jetzt total gern nochmal über Farben sprechen oder das Visuelle.
Gerne.
Ich finde nämlich, wir würden Billie Eilish Unrecht tun, wenn wir nur über ihre Musik und nicht über ihre Musikvideos sprechen. Denn auch wenn Phineas das Produzentengenie ist und derjenige, der lieber Songs schreibt als Billie, bringt Billie neben Imperfektionismus noch ein weiteres, ganz wichtiges Puzzlestück für den Geschwistererfolg mit. Ihre Liebe und ihr Talent fürs Visuelle. Das ist nämlich ihr super wichtig, sagt sie auf ihrem YouTube-Kanal 2019.
I just need people to know how important this is to me. All of it. The videos are so, so important to me. I work really hard on the videos and the treatments and the ideas and the days of shooting.
Sie sieht ihre Musik und ihre Videos als eine Einheit. Und in der Apple TV Plus Doku The World's a Little Blurry sehen wir relativ am Anfang eine Szene, wo sie mit ihrer Mutter ihr Konzept für das Video zu When the Party's Over durchgeht. Das wohl ikonischste Musikvideo, das Billie bis jetzt gemacht hat. Ich liebe es. Sie sitzt an einem Tisch. Um sie herum weiße Wände, vor ihr ein Glas mit schwarzer Flüssigkeit und im Laufe des Videos trinkt sie die Flüssigkeit, die dann als schwarze Tränen wieder aus ihren Augen läuft. Ich glaube, die meisten kennen das Musikvideo und das Besondere ist, die Idee des Videos kam durch Fanart. Bei einem Konzert in Kanada hätte ein Security Guard ihr diese eine Fanzeichnung weitergereicht. Ein Porträt von Billie mit schwarzen Augen, aus denen Tinte läuft, erzählt sie im Interview in der Radioshow Q with Tom Power 2018. Und Billie hatte sofort das ganze Video im Kopf.
That was from a fan drawing. And since then, I've actually been given multiple drawings by them that
have spurred other ideas. And like from now on, I think I'm just gonna like make sure to give as much credit as I can, because I literally owe that whole video to that girl that drew that picture.
Hier sieht man nochmal ihre krass enge Beziehung zu den Fans, über die wir in Folge 1 schon gesprochen haben.
Vor allem stell dir mal vor, du bist der Fan, der ihr dieses Bild gegeben hat und du hast einfach ihr ikonisches Musikvideo inspiriert. Diese Nähe fördert sie wiederum mit dem Stil vieler ihrer Videos, sagt Musikwissenschaftlerin Julia Heimerdinger. Wie so ein unendlicher Feedback-Loop eigentlich.
Ich finde es interessant, dass diese Videos eben oft eine Situation haben, sie sitzt auf dem Stuhl, hat einen Tisch vor sich und da steht ein Glas und sie trinkt draus und weint. Und viel mehr passiert in dem Video ja nicht. Und das ist etwas, das viel nahbarer ist auf eine Art als die Mordsshow, sondern sie ist einfach gekleidet, die Farben sind schlicht. Und man konzentriert sich auf Elemente oder Details wie den Tränenfluss.
Bei Bury a Friend hatte zwar Billie die Idee für das Video, aber sie hat nicht selbst Regie geführt. In der Doku The World's a Little Blurry auf Apple TV Plus aus dem Jahr 2021 sieht man, wie Billie beim Dreh immer genervter von den Anweisungen des Regisseurs ist. So genervt, dass sie im Anschluss verkündet:
For the next like rest of videos, I'm directing them all myself.
Sie will bei allen weiteren Videos selbst Regie führen. Und das macht sie dann auch.
Wie alt ist sie nochmal, als sie das beschließt?
Das war 2018, also 16 Jahre alt. Und ich weiß noch, als ich die Doku geguckt habe, dass ich mir dachte, ich hätte mich das nicht mit 16 getraut.
Nee, ich hätte das in dem Alter auch auf gar keinen Fall mich getraut.
Aber Billie war halt schon immer eine sehr visuelle Person, sagt sie auch von sich selbst. Und schon als Kind hätte sie sich alles als Film vorgestellt. Sie sagt, sie habe eine Fähigkeit, die man Synästhesie nennt. Das heißt, sie sieht Wörter und Musik vor ihrem inneren Auge als Farben, Form, Struktur. Auch hier nochmal ein Auszug aus dem YouTube-Video von 2019.
I think visually first with kind of everything I do. And also like I have synesthesia, so everything that I make, I already am thinking of what color it is and what texture it is and what day of the week it is and what number it is and what shape.
Sie sagt auch, sie hätte als Kind gerne Musikvideos ohne Ton geguckt und dann beobachtet, was die mit ihr machen. Allein das Visuelle sollte stark genug sein, um Menschen zu berühren, erzählt sie auf ihrem YouTube-Kanal 2019.
I just feel like you should be able to watch a video without the sound and have it be just as touching.
Mega interessanter Ansatz und auch eine wirkliche Herausforderung,
die Billie gerne annimmt, denn, jetzt halte ich fest, sie liebt ihre Videos mehr als ihre Musik. Und wenn man sie vor die Entscheidung stellen würde, würde sie eher nie wieder Musik machen als nie wieder Videos. Darüber redet sie im Interview mit David Letterman bei My Next Guest Needs No Introduction auf Netflix 2022.
I just love music videos. And I would rather not make music than
really
not make
music. Well, no, wait a minute, because this is crazy.
Music to me, for me, is nothing without music videos.
Wow, krass.
Hier hätte ich voll gern mal deine Meinung. Was denkst du bei so einer Aussage? Kannst du das nachvollziehen?
Also ich finde es ultra verrückt. Also für mich ist auf jeden Fall die Musik das Allerwichtigste. Und das Visuelle ist auch ein total großer Teil, aber ich liebe es, Musik zu machen. Deswegen finde ich es gerade ultra spannend, das zu hören. Also das wusste ich noch gar nicht.
Ich finde es auch echt eine richtig krasse Aussage. Ich muss sagen, ich bin ja auch voll, ich habe als Kind immer Musikvideos geguckt. Und für mich waren auch oft Musikvideos der Grund, weshalb ich einen Song so geil fand. Zum Beispiel Telephone von Lady Gaga und Beyoncé. Ich höre das immer noch, weil ich immer das Musikvideo vor Augen habe. Und das hat es für mich so krass gemacht. Mhm. Aber dass Billie sagt, lieber nie wieder Musik als nie wieder Musikvideos, finde ich schon ein krasses Statement.
Ja, absolut.
Jetzt setzen wir mal das Puzzle der O'Connell-Geschwister zusammen. Phineas hat damals Ocean Eyes geschrieben. Er hat es produziert, ist die Stimme der Vernunft, die Billie immer wieder sagt, komm, wir setzen uns nochmal hin, wir machen das richtig. Billie hasst Songwriting, aber sie hat eine ganz klare Haltung, eine tolle Stimme, sie liebt Musik, das Visuelle noch mehr. Da will sie unbedingt am Ruder sitzen. Sie bringt die schrägen Ideen rein, wie Jon Glasenapp gesagt hat. Sie verschiebt die Grenzen. Und ich finde, man kann dann schon sagen, Billie und Phineas konnten nur im Doppelpack so erfolgreich werden.
Ich glaube, Billie Eilish funktioniert so, weil die beiden zusammenarbeiten und weil beide etwas einbringen in die Musik, was essentiell wird oder essentiell ist, um das zu erreichen, wofür Billie Eilish Songs und ihre Kunst steht.
Und dass sie sich gegenseitig brauchen, weiß niemand besser als die beiden. Und jetzt werden wir nochmal emotional. Hast du schon die Taschentücher griffbereit, Lea?
Auf jeden Fall.
Als Billie 2019 mit dem Variety Hitmaker Award ausgezeichnet wurde, widmet sie einen großen Teil ihrer Dankesrede ihrem Bruder.
A big thank you to my big brother Phineas, who's right there. Come here. Get your ass up here. Phineas is my best friend. My big brother, he's 4 years older than me, and we've been best friends kind of forever, and we started writing music together when I was 13 and he was 18 or 17, and he produces everything. I think he's the only reason I'm anywhere in the whole world. He's probably the only reason I'm alive.
Sie sagt, Phineas ist mein bester Freund, wir sind beste Freunde, seit ich denken kann. Er ist der einzige Grund, warum ich es überhaupt irgendwohin geschafft habe. Er ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum ich am Leben bin.
Oh, das ist so krass. So schön, dass die beiden sich haben. Das erinnert mich sehr, sehr doll an meine Schwester tatsächlich.
Echt? Ja. Auch viel lieber. Hast du ja auch schon mal gedankt?
Tausendmal, sie hat auch wirklich schon so viele Songs bekommen und also, die ich ihr geschrieben habe und gewidmet habe.
Wie schön.
Ja.
Und es geht auch noch weiter bei Phineas und bei Billie, denn jetzt kommt Phineas auf die Bühne, legt den Arm um sie und drückt ihr einen Kuss auf den Scheitel.
I would just like to thank Billie for being naive in her trust of a 17-year-old who had no idea what he was doing, who was incredibly ambitious and thought every idea I had was the best idea. And you know, I couldn't be more proud of every song that I've made with you. And there's a lot of like bullshit articles about me now about how I'm not just Billie Eilish's brother. And just being Billie Eilish's brother is all I ever want to be. I love Billie more than anything else. And I'm so grateful to you and I love you.
Er bedankt sich bei Billie für ihr Vertrauen in ihn und dass sie immer an ihn geglaubt hat. Und er sagt, es gibt gerade viele Quatschartikel darüber, dass ich nicht nur Billie Eilishs Bruder bin. Aber nur Billie Eilishs Bruder ist alles, was ich je sein will. Ich liebe Billie mehr als alles andere.
Das ist so schön.
Ja, ich glaube, auch schöner wird es heute nicht mehr. Billie und Phineas sind also nicht nur super erfolgreich zusammen, sondern sich auch gegenseitig voll dankbar dafür. Und ich finde, das ist schon ein schönes Schlusswort für diese Folge über Geschwister. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann nämlich über die Eltern und das Aufwachsen der beiden und darüber, wie man so tolle Kinder erzieht. Außerdem schauen wir uns an, ob die Grundlage für Billies Aktivismus in ihrer Heimatstadt L.A. gelegt wurde. Und sind Billie und Phineas, auch wenn sie im Kinderzimmer gestartet haben, vielleicht doch Nepo-Babys? Das klären wir alles in der nächsten Folge.
Alle 6 Folgen der Billie Eilish Story hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Bewertung, über ein Abo und wenn ihr diesen Podcast an alle Menschen schickt, die mehr über Billie Eilish erfahren sollten. Die Billie Eilish Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur, Bayern 2 Zündfunk und Radio Bremen, Bremen 4. Die Hosts sind Lea und Gizem Celik. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producers Flow, Robert Kindermann und Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Rebecca Leiter und Kai Winn. Redaktion Bayern 2 Zündfunk, Katja Engelhardt. Redaktion Radio Bremen, Bremen 4, Marina Weidenhaupt. Projektleitung Flow, Eva Hoos. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow, Götz Theilen und Tim Giese. Erste Aufnahmeleitung, Katharina Mark. Distribution, Farina Fricke. Recherche, Theresa Hertel, Anna Scholz, Janina Rog, Eva Hoos. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rog, Theresa Hertel, Eva Hoos. Autorin dieser Folge ist Anna Scholz, Sounddesign Lorenz Schuster. Postproduktion Ikone Audio Productions. Coverart Nina Gau. Sprecherin Caroline von der Gröben. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Sucht ihr etwas Streit? Zumindest der unterhaltsameren Sorte? Dann haben wir was für euch. In ihrem Podcast Fuck You Very Very Much, die größten Beefs im Musikbiss, nehmen die Musikerin Jennifer Weist und der Musikjournalist Markus Kafka wieder die ersten Streitfälle aus der Musikbranche unter die Lupe.
Von der einfachen Beleidigung bis zur waschechten Straftat ist alles dabei. Wenn zum Beispiel Sido und Bushido, Eminem und Moby oder Robbie Williams und der Rest von Take That aufeinander losgehen. Oder wenn sich Courtney Love und Dave Grohl um das Erbe von Nirvana streiten, Shindy und Shirin David ihre jungen Karrieren beschädigen und verpeilte Indie-Rocker in die Wohnung von Bandkollegen einbrechen. 6 Beefs und Stories, die man sich nicht ausdenken kann. Aber hören könnt ihr sie. Fuck You Very Very Much, die größten Beefs im Musikbiz, gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.